Wir haben das Thema Gebet jetzt in unserer Predigtreihe, die heute startet, unserer neuen Predigtreihe. Ihr dürft euch auf 5 Predigten zu diesem Thema freuen. Ich weiß ja nicht, ob du dich wirklich freust bei diesem Thema, wo du sagst, Gebet, cool, wow, da will ich mehr, da will ich tiefer rein. Oder ob bei dir erstmal sich jemand anders meldet, nämlich dein schlechtes Gewissen. Dass du denkst, oh, Gebet, ich weiß, ich sollte, ich müsste, ich möchte ja so gerne, ich habe versucht und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, gibt es hier niemand, der sagt, ich bete genug, ich bete sogar schon mehr als genug. Es gibt immer noch mehr, bei Gott gibt es immer noch mehr. Weil wir gehört haben, Jesus ist der Gesalbte. Und es gibt immer noch mehr von dieser Salbung und Gott möchte uns durch diese Salbung neu und weiter und tiefer hineinführen in eine noch tiefere Beziehung zu ihm. Denn darum geht es doch letztendlich beim Thema Gebet. Gemeinschaft mit Gott. Und das ist kein Zufall, dass wir jetzt diese Predigtreihe haben. Ich weiß nicht, wer hier dabei war und ich weiß auch nicht, ob und wer sich noch erinnert, wie das Thema der sogenannten Visionspredigt war vom 6. Januar. Weiß das zufällig noch jemand? Wie denn? Oh, meine Schwester kriegt 1+ mit Sternchen. Jesus lieben, Beziehung leben. Und wir haben das ja auch auf unserer Gemeindeleitungsklausur bewegt und wir hatten den Eindruck, ja, ich glaube, gerade in diesen unruhigen, unsicheren Zeiten, dass es umso wichtiger ist, dass wir uns wirklich tief, tief, tief in Jesus gründen. Und das geht nur durch Gemeinschaft mit ihm. Und das wiederum geht nur durch Gebet. Und ich würde mich so freuen, wenn wir alle als Gemeinde neu entdecken, was für ein Geschenk es ist, was für ein Privileg es ist, was für ein Vorrecht es ist, was für eine Freude, was für ein Genuss es ist, Gemeinschaft zu haben mit unserem dreieinigen Gott. Mit Gott, unserem himmlischen Papa, mit Jesus, unserem Erlöser und dem Heiligen Geist, der uns connectet mit dem Vater und dem Sohn. Uns erfüllen will mit allem, was Gott ausmacht. Der Heilige Geist ist ausgegossen, aber er braucht es immer wieder, dass wir uns öffnen, dass wir bereit sind zu empfangen, wirklich jeden Tag neu frisch zu empfangen, so wie wir jeden Tag trinken, frisches Wasser. So möchte der Heilige Geist uns jeden Tag neu füllen und erfüllen. Und dazu ist wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir ihm die Gelegenheit geben, uns nicht nur irgendwie zu berühren, sondern uns wirklich immer tiefer und tiefer und tiefer zu erfüllen und dadurch den Charakter Jesu in uns hervorzubringen, dadurch den Plan Gottes in unserem Leben hervorzubringen. Und seit dem Sündenfall schreibt Gott Geschichte mit der Menschheit. Und das ist eine Geschichte, in der er immer wieder ruft, Mensch, wo bist du? Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte aus dem Garten Eden. Nach dem Sündenfall, da verstecken sich Adam und Eva vor Gott. Und dann heißt das so schön, metaphorisch, er ging abends da spazieren im Garten Eden und er ruft, Adam, wo bist du? Adam, hebräisch, Mensch, wo bist du? Und Gott ist seitdem jeden Tag auf der Suche weltweit und er ruft jeden Menschen, Mensch, wo bist du? Ich bin doch dein Schöpfer, ich habe dich geschaffen. Ich allein bin dein Erlöser. In mir allein hast du Vergebung, hast du Leben in Fülle. Mensch, wo bist du? Warum versteckst du dich vor mir? Worin hast du dich verlaufen? Worin hast du dich verstrickt? Worin hast du dich verblenden lassen, dass du mich nicht mehr erkennst, deinen Gott? Gott möchte, dass jeder Mensch auf dieser Erde ihn erkennt. Dazu sind wir geschaffen. Und Gott möchte auch, dass du und ich, dass wir aus dieser tiefen Gemeinschaft mit ihm heraus uns persönlich immer mehr verändern lassen in sein Ebenbild. Denn als solches wurde es ja du und ich geschaffen. Und dass wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus erkennen, welchen Plan Gott hat für dein und mein Leben. Egal wie lange du schon im Glauben bist, egal wie alt oder jung du bist, Gott hat immer noch einen Plan. Und den erkennen wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus. Denn Gott möchte durch dich und mich ein Stück von seiner himmlischen Welt nicht nur in dein Leben, sondern auch in diese Welt bringen. Und dazu ist es wichtig, dass wir connected sind, dass wir verbunden sind, dass wir angeschlossen sind an Gott und an seinen Heiligen Geist. Wie kann ich immer mehr in eine innige und tiefe Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Gott hineinkommen? Allein durch Gebet. Und wie kann ich immer mehr in den Segensplan, den Gott für mein Leben hat, wie kann ich immer mehr in diesen Segensplan Gottes hineinkommen? Allein durch Gebet. Und wie kann ich dazu beitragen, dass diese Welt verändert wird, ein Stückchen mehr Himmel auf Erden kommt? Durch das Gebet. Und wie in allem, was wir leben sollen, was Gott für uns an Wunderbarem vorbereitet hat, das hat Jesus uns vorgelebt. Und das finde ich so fantastisch. Wir können noch nicht mal alle Stellen jetzt gemeinsam anschauen, aber auch wenn es viele Stellen sind, die ich rausgesucht habe, ich möchte euch einfach einen Geschmack dafür geben, was für ein Lebensstil des Gebetes uns Jesus vorgelebt hat. Er war der heilige Sohn Gottes. Er war ohne Sünde und die Sünde ist die, die uns trennt vor Gott. Wenn dein Gebetsleben nicht gut funktioniert, dann schau auch einfach mal, ist da eine Herzenshaltung, ist da eine tiefe Sünde, ist da eine Unvergebenheit in deinem Herzen? Das hindert den Flow des Heiligen Geistes. Jesus war der Sohn Gottes ohne Sünde und dennoch hatte er es nötig, dennoch hat er sich dazu entschieden, dennoch hat es ihn gezogen, immer wieder neu in die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Papa ins Gebet. Und so lesen wir Lukas 3, 21 und 22. Gleich am Anfang, noch vor dem Beginn seines Dienstes, heißt es, es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gleich als erstes connectet sich Jesus mit der himmlischen Welt. Er steht im Gebet in der Taufe, der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt herab und Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Das ist Gebet. Uns mit Gott zu connecten und zu hören und zu erkennen, wer wir sind in Gott, nämlich geliebte Kinder Gottes. Dann heißt es weiter in Markus 1, 35, als alle noch pennten und in ihren Kojen, das waren wahrscheinlich so irgendwie so Matten, auf denen sie lagen, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Das Erste, als er die Augen aufschlug, es hat ihn gezogen in die Gemeinschaft, in der Einsamkeit mit seinem himmlischen Papa. Lukas 5, 15 bis 16. Sein, also Jesu Ruf, verbreitete sich immer mehr und große Volksmengen kamen zusammen, um zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Doch er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Inmitten, als er sozusagen schon da der Superstar war, als die Menschen ihn da fast zerdrückten und kamen und Jesus hat es geliebt, den Menschen zu dienen. Aber ich bin mir sicher, inmitten dieses Dienstes hat er die leise Stimme Gottes gehört. Komm, komm zu mir ins Gebet. Ich will dir neu begegnen. Ich will dich neu ausstatten mit allem, was du brauchst, um weiter zu dienen und nicht auszubrennen. Lukas 6, Vers 12. Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Jesus hat ganze Nächte im Gebet verbracht. Und übrigens, diese Nacht hat er im Gebet verbracht, weil er von Gott hören wollte. Was sind die 12 Jünger, die du an meine Seite stellen willst, als mein engster Jüngerkern? Am nächsten Morgen hatte er diese Entscheidung von Gott gehört. Und als letzte und beeindruckendste Stelle, die uns zeigt, selbst Jesus war so abhängig von Gott, Er hätte seinen Dienst und vor allen Dingen, er hätte den Weg zum Kreuz nicht geschafft, ohne Gebet, ohne in Gott Zuflucht zu suchen, ohne sein Herz vor Gott auszuschütten, ohne sich von Gott neu stärken zu lassen für diese furchtbare Folter und Qual am Kreuz. Lukas 22. Vater, betet Jesus, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Auf Gebet hin kommt ein Engel vom Himmel und stärkt ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Wow, was für ein Gebetsleben von Jesus. Und das sind ja nur einige wenige Stellen, die uns hier überliefert sind. Jesus war ein Beter. Er hatte den Schatz und die Kraft und die Herrlichkeit, das große Geschenk des Gebetes entdeckt. Und ohne Gebet hätte auch Jesus seinen Dienst auf dieser Erde nicht tun können. Er hätte nicht heilen können, er hätte nicht die frohe Botschaft weitergeben können. Und schon gar nicht hätte er den Weg zum Kreuz aus sich heraus, ohne diese Kraft, diese himmlische Kraft, die Gott durch das Gebet ihm geschenkt hat, von Gott immer wieder neu zu empfangen. Die Jünger haben das gesehen. Die haben gesehen, wie Jesus immer wieder, morgens wachten sie auf, Jesus war nicht da. In der Nacht wachte jemand auf, der Hahn krähte vielleicht schon um 3 Uhr morgens, Jesus war nicht da. Und die Jünger wussten, Jesus betet. Jesus hat sich zurückgezogen, um zu beten. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Jünger gedacht haben, oh Jesus, wer, wenn nicht du, kannst uns beibringen, wie wir beten sollen. Und das schauen wir uns jetzt an in Lukas 11, Vers 1 und 2. Und es geschah, Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Natürlich wisst ihr alle, das ist nur der Anfang vom Gebet, was wir jeden Sonntag hier beten mit der weltweiten Christenheit, dem Vater unser. Aber womit startet dieses Gebet? Es startet wieder mit der Beziehung zu Gott. Darum geht es. Aber Vater sollen wir rufen, uns mit Gott connecten, uns Gott hingeben, uns Gott öffnen. Bereit zu sein, alles andere beiseite zu lassen, auf Gott zu schauen. Aber Vater. Und für uns ist das vielleicht ganz normal, dass wir sagen, ja klar, zu wem bete ich, zu Jesus oder zu meinem himmlischen Papa. Aber für die Juden damals war das eine Ungeheuerlichkeit, dass wir als sündige Menschen einfach so Gott ansprechen, ohne uns zu reinigen, ohne Opfer zu bringen, ohne in den Tempel zu pilgern, ohne, sondern einfach so, egal wo wir sind, einfach Abba, Papa sagen. Da drüben unterhalten die sich einfach direkt vor der Tür. Das ist wirklich ein bisschen störend. Wir sollten einfach auch Gott die Ehre geben und seinem Wort. Das ist nicht so angemessen. Danke. Ob Sie bitte reinkommen mögen oder weiter, ein bisschen weiter nach hinten gehen. Dankeschön. Super. Ist auch ein Stück Kultur und ein Stück, dass wir Gott und sein Wort auch ehren wollen. Wir dürfen als Kinder Gottes einfach so kommen, wie wir sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Predigtreihe neu dieses Vorrecht, neu diese Gnade, neu dieses riesengroße Geschenk, was Gott uns durch Jesus gemacht hat, dass wir es neu wertschätzen, dass wir es neu entdecken, dass wir einfach dieses Vorrecht neu auskaufen, um noch mehr gesegnet zu werden, um noch mehr ein Segen zu sein für diese Welt. Denn Gott hat es sich alles kosten lassen. Es ist ihm so wichtig, diese Gemeinschaft mit uns, dass er seinen einzigen Sohn für dich und mich in den Tod gesandt hat. Das ist der Preis dafür, dass du und ich heute einfach so, wie wir sind, kommen dürfen zu Gott und sagen, Papa, aber Vater, egal, ob du noch morgens im Bett aufwachst und sagst, Papa, danke für diesen neuen Tag, danke, dass du mit mir bist, danke, dass du so wie Segen für mich vorbereitet hast. Ob du in der U-Bahn sitzt mit, nicht Lautsprechern, wie heißt die, Ohrhörer, Kopfhörer und Lobpreis hörst und der Zug rattert da durch die Station, aber in deinem Herzen bist du direkt vor Gottes Thron. Oder beim Haushalt, oder sogar, wenn du irgendwelche anderen Arbeiten machst, immer können wir uns mit Gott connecten. Ein Lebensstil des Gebetes. Und in unserer Predigtreihe werden wir verschiedene Aspekte eines lebendigen und hingegebenen und vollmächtigen Gebetslebens betrachten. Und nicht nur betrachten, sondern ich hoffe, uns davon neu wirklich ins Gebet ziehen zu lassen. Denn es ist ja Gottes Wort, es ist ja Gottes Wille, dass wir beten sollen. Es gibt so viele unfassbare Verheißungen, gerade zum Thema Gebet. Und dem wollen wir weiter nachgehen. Und ich nenne jetzt nur zwei. Den nächsten Titel, nächsten Sonntag geht es darum, das im Glauben empfangende und beharrliche Gebet. Ihr habt nicht, warum? Weil ihr nicht bittet und manchmal hören wir auch zu früh auf. Das ist ein so wichtiges Thema. Oder ja, wir beten nicht im Glauben. Ein anderes Thema wird sein, das Gebet im und um den Heiligen Geist. Beim Thema Gebet geht es immer auch um den Heiligen Geist und so weiter. Lasst euch überraschen. Jeden Sonntag werden wir hier ein anderes Thema haben, was dein Gebetsleben bereichern wird, was dich stark machen wird im Gebet. Heute wollen wir starten mit einem Thema, also das war jetzt erstmal eine Vorrede, aber die gehörte einfach dazu. Das ist mir so wichtig, dass wir das schnallen. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Yes, Amen. Den Text haben wir ja schon gehört, wo die Jünger zu Jesus kamen und gefragt haben, Herr, lehre uns zu beten. Und ja, Jesus lehrt sie, Vater, aber Beziehung. Und dann die zweite Bitte ist gleich nur mit drei Worten. Und diese drei Worte kann man praktisch als Überschrift für alle Gebetsanliegen, deine persönlichen, die für deine Familie, die für die Wahlen, die für diese Welt. Diese Gebetsüberschrift gilt für alle. Und deswegen hat Jesus sie gleich an Anfang gestellt. Drei Worte, dein Reich komme, dein Reich komme. Und wir wissen, es geht weiter, weil wenn Gottes Reich kommt, heißt das, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und darum geht es letztendlich immer beim Thema Gebet, dass etwas mehr von Gottes heiliger Welt in unsere menschliche Welt hineinkommt. Dein Reich komme. Was ist das für ein Reich? Das ist nicht so ein Reich mit territorialen Grenzen wie Frankreich, so, sondern es ist Gottes Welt, es ist Gottes Reich, in dem er König ist, er ist ein himmlisches Reich. Und das müssen wir uns nicht so statisch vorstellen, obwohl ja, da gibt es den König, der sitzt auf dem Thron, Jesus zur Rechten des Vaters, es ist sein Königreich. Aber wenn wir von Reich Gottes in der Bibel lesen oder hören, dann meint das immer die Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes, die dazu da ist, dass sie sich ausbreitet auf dieser Erde. Und wenn du Zeit und Lust hast oder im Hauskreis, schau doch mal, welche Gleichnisse es zum Thema Reich Gottes gibt. Das ist wie ein Samenkörnchen, das kleinste von allen wird zu einem großen Baum und so weiter und so fort. Dieses Reich Gottes, nämlich den Himmel auf diese Erde zu bringen, dafür ist Jesus gekommen. Und wir dürfen diejenigen sein, die darum beten, dein Reich komme, deine Herrschaft breite sich aus in meinem Leben, im Leben meiner Familie, im Leben der Gemeinde, im Leben, im Beruf und auch in diesem Land. Und Jesus ist genau dazu gekommen. Darum ist ihm dieses Gebet so wichtig. Warum ist er gekommen? Und ich finde das immer wieder auch ja, für mich überraschend, das Reich Gottes war genau sein Predigtthema. Überall lesen wir, wenn das zusammengefasst wird, worum Jesus nicht nur gebetet, sondern was er gepredigt hat. So heißt es zum Beispiel Markus 1. Nachdem Johannes, also der Täufer, ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes. Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, dass das Reich Gottes, Gottes himmlische Welt, auf diese Erde kommt durch Jesus. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, um Reich Gottes zu verkünden. Nein, Halleluja, Jesus ist gekommen, um Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Und das ist das, wow, wovon wir heute noch leben. So heißt es in Matthäus 4, Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte alle Kranken mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm nach. Jesus ist gekommen, um Reich Gottes, Gottes Heile, Heilige, Frohmachende, Heilende, Vergebende, rettende Welt auf diese Erde zu bringen. Jesus hat diese Welt, dieses Reich Gottes auf diese Erde gebracht. Mit ihm kam eine Zeitenwende. Durch das Kommen Jesu ist das Reich Gottes angebrochen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung, wo er ja eine neue Schöpfung durch seine Auferstehung heraufgeführt hat, über die der Tod keine Macht mehr hat. Durch Jesu Tod und Auferstehung ist Gottes neue Welt eingebrochen in diese Welt. Ewiges Leben ist verfügbar. Du hast Zugang zu diesem ewigen Lebensstrom im Himmel. Aber vollendet wird dieses Reich Gottes erst, wenn Jesus wiederkommt. Und darauf dürfen wir uns freuen. Als Christen leben wir ja in dieser Spannung. Das Reich Gottes ist schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Und als Jesus dann auferstanden ist, in den Himmel zurückging, hat er sein Reich wieder eingepackt. So, ihr habt euch jetzt mal ein bisschen da die Nase platt drücken lassen an diesem Schaufenster. Ich packe jetzt meine Sachen wieder ein und nehme das schön alles wieder mit im Himmel. Und vielleicht komme ich noch mal wieder. Nein, Halleluja. Jesus hat dieses Reich sozusagen hier auf dieser Erde gelassen und er durch sein Evangelium, durch die Botschaft vom Reich, wenn wir unsere Herzen öffnen im Glauben, dann kommt dieses Reich in unsere Herzen hinein. Und wir sind jetzt diejenigen, die das Evangelium des Reiches Gottes, der himmlischen Herrschaft Gottes verkünden und zu den Menschen bringen sollen. Und das ist jetzt unser Auftrag, mein und dein wundervolles Vorrecht. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal die eine Stelle an, Lukas 1. Dann rief Jesus die 12 Jünger zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Das ist jetzt mein und dein Auftrag. Darum sollen wir beten und dafür sollen wir leben, dass dieses Reich Gottes jetzt durch uns hineinkommt. In deine Ehe, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, hinein in unsere Gesellschaft. Überall dürfen wir dieses Licht sein, dürfen die Wahrheit und die Liebe, die Vergebung und die Freude Gottes hinbringen zu den Menschen. Allerdings, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, hat Jesus gesagt im Gespräch mit dem Pilatus, wo er ja schon verhaftet wurde und der Pilatus da mit ihm rauskriegen wollte, hä, König der Juden, was soll das denn? Weil die Juden hatten ja nicht das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Und in diesem Gespräch, Johannes 18, sagt Jesus, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Und gerade wir, die wir so gewohnt sind, alles selber machen zu wollen, für alles selber zu kämpfen, für alles selber zu arbeiten, uns alles zu verdienen, ist das so wichtig, dass wir das verstehen. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Deswegen können wir es uns auch nur schenken lassen, können wir nur darum beten, Vater, lass dein Reich kommen, mehr in unsere Gemeinde hinein, dass die Kranken geheilt werden, dass die Dämonisierten frei werden, dass Liebe unter uns aufgerichtet wird, Vergebung fließt, Freiheit kommt, Freude sich Bahn bricht. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt und das ist Gottes Prio, das war und ist und bleibt seine oberste Priorität, dass sein Reich kommt. Dafür sollen wir beten, dein Reich komme. Wie auch immer wir das dann konkret in verschiedene Bereiche hinein beten. Aber was ist dann mit dieser Welt, wenn wir schon Teil der neuen Welt Gottes sind? Und es heißt ja auch, dass wir herausgerissen wurden aus dem Reich der Finsternis, hineinversetzt wurden in das Reich seines geliebten Sohnes. Du bist schon Himmelsbürger, lesen wir auch in Epheser und Kolosser. Wir sind schon versetzt mit Jesus, sitzen wir schon im Himmel, geistlich gesprochen. Sollen wir uns aus dieser Welt zurückziehen? Einfach alles sozusagen sich selbst überlassen, wir auf unserer Insel der Seligen in der Gemeinde. Nein, wir sind zwar nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben noch in dieser Welt. Und das ist so wichtig, dass wir als Christen uns nicht einfach hier einmauern, uns einfach abkapseln, sondern dass wir Licht sind, dass wir Salz sind in der Welt, wo Gott dich hingestellt hat, mit deinen und meinen Möglichkeiten. Und dass wir dort auch die Werte des Reiches Gottes leben und ausleben und zu den Menschen bringen und ihnen auch immer wieder ja den Einfluss des Himmelreiches sozusagen hineinsprechen, hineinbringen in Situationen, wo Menschen an ihre eigenen Grenzen kommen. Wir sollen diese Werte des Reich Gottes leben, zum Beispiel Gerechtigkeit, zum Beispiel Barmherzigkeit. Aber was ist dann mit der Politik? Sollen wir uns auch da einmischen als Christen? Ja, soweit du einen Ruf hast von Gott, auch da dich einfach einzubringen. Und gerade in einer Zeit, wo wir so viele Probleme haben und ich denke, ich wüsste nicht, dass wir seit Bestehen der Bundesrepublik eine Zeit haben, wo man auch die Politiker so ratlos sieht. Und diese vielen Slogans, wer das vorschlägt, es gibt jetzt ja auch immer wieder diese politischen Foren, das ist sehr interessant. Ich lade euch ein, euch selbst ein Bild zu machen, euch selbst auch die Parteiprogramme durchzulesen. Aber die Probleme können wir nicht mal eben so lösen. Dazu leben wir in einer viel zu komplexen und globalen Welt. Und wir sollten uns sehr genau anschauen, ja, welche Vorschläge, mit welchen Motiven und mit welchen Konsequenzen auch uns angeboten werden, gerade jetzt auch in diesem Wahlkampf. Und da gibt es nicht so einfache Lösungen, gerade wenn wir als Christen unsere Werte leben wollen, zum Beispiel dieser hohe, höchste Wert fast der Nächstenliebe. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Ja, wie leben wir das angesichts dieser Krise von so vielen Millionen geflüchteten Menschen, die hier durch Europa irren, an unserer Grenze stehen, geflohen sind vor Krieg, vor Zerstörung, vor Hunger, suchen Schutz, suchen einen Raum für ein besseres Leben. Tja, wie gehen wir von dem Wert der Nächstenliebe mit diesen Menschen um, mit dieser Not? Wie gehen wir mit der Not der Kommunen um, die an ihre Grenzen kommen, die auch nicht mehr wissen, wie sollen sie die vielen Menschen unterbringen in den Kitas und so weiter und so fort? So viel Verantwortung. ist da. Und da gibt es keine schnellen Lösungen. Es gibt immer nur Kompromisse. Und das ist so wichtig, dass wir beten, ja, dass Gott auch die Politiker neu kompromissbereit macht, dass man gemeinsam Lösungen sucht für das Wohl unseres Landes. Dass man sagt, ja, da ist, könnte man sich das rausziehen, da das rausziehen, aber wir brauchen gemeinsame Lösungen für das Wohl unseres Landes. Und ich möchte euch einladen, zu den Wahlen zu gehen. Ja, diese Welt, auch die Regierung, sind nicht gleichzusetzen, natürlich nicht mit dem Reich Gottes, aber wir haben auch eine Verantwortung als Bürger dieses Landes. Wir sind nicht nur Himmelsbürger, sondern auch Bürger unseres Landes und unserer Gesellschaft. Und ich möchte euch nur noch auf den Weg geben, dass ich glaube, es lohnt sich, für unsere Demokratie einzutreten und auch neu den Wert dessen zu sehen und dafür dankbar zu sein, Gott dafür zu danken, dass wir ja in einem Gesellschaftssystem leben dürfen, was sich Demokratie nennt, und darin auch neu zu entdecken, dass letztendlich die Wurzel all dessen sind Werte, die der christliche Glaube hineingebracht hat in diese westlichen Kulturen. Zum Beispiel Menschenwürde und Gleichheit aller Menschen, das ist ein Wert, den haben wir von der Bibel, weil jeder Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Deswegen hat auch jeder einzelne Bürger, egal wie alt, ab 18, aber welcher Herkunft, hat ein Recht zu wählen, das Schicksal und die Zukunft dieses Landes auch durch das Wahlrecht mitzugestalten. Du hast eine eigene Stimme. Und das ist ein Wert, der letztendlich ja auch aus dem christlichen Glauben kommt. Da setzt sich nicht nur der durch, der am meisten Macht oder Geld hat. Jeder hat dieselbe eine Stimme. Oder der Wert Gerechtigkeit. Der Wert Gerechtigkeit. Wir sind nicht nur vor Gott gleich, sondern in der Demokratie sollte, zumindest sag ich mal, wird wahrscheinlich auch zum großen Teil jeder dieselben Rechte haben vor dem Gesetz. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und das schützt vor Willkür und Korruption. Und ich kenne das aus Guatemala. Das heißt noch lange nicht, wenn du da vor dem Staatsanwalt stehst, dass der dir Recht verschafft, weil Korruption bis in die höchsten Etagen reicht. Das ist auch etwas, wofür wir dankbar sein können. Wir leben in einem Rechtsstaat und du hast den Anspruch auf eine gerechte Behandlung und einen Prozess. Und als letztes Religions- und Meinungsfreiheit. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir auch Meinungs- und Religionsfreiheit haben und verteidigen, auch als Grundrecht unserer Demokratie, und nicht anderen Menschen einen Willen aufzwingen. Wir sollen beten. Wir sollen beten, dass Gottes Reich kommt. Und du findest wenig Aufforderungen in der Bibel, ja, wie unser Verhältnis als Christen mit den Regierenden, mit dem Staat ist. Aber als letztes möchte ich noch diese eine Bibelstelle vorlesen, die jetzt auch gerade für uns aktuell ist, aus 1. Timotheus 2. Da heißt es, vor allem, und in verschiedenen Übersetzungen ist das immer wieder betont, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wir sollen besonders auch für die Regierenden beten und auch jetzt für die Politiker beten. Und das ist so wichtig, dass wir uns eben nicht abschotten, auch wenn wir andere Werte haben, auch wenn wir nicht mehr von dieser Welt sind, aber wir haben doch eine Verantwortung, gerade weil wir das Herz Gottes kennen, gerade weil wir die himmlischen Werte sozusagen erkannt haben, wirklich zu beten, die Politiker zu segnen, um Weisheit, um Schutz, dafür, dass Gottes Wille zustande kommt. Und ich freue mich auf diese Predigtreihe. Ich hatte das auf dem Herzen heute einfach auch so ein bisschen, ja, dieses heiße Eisen mit der Politik hier mit reinzubringen, möglichst auf einer so breiten Basis, dass jeder auch mitgehen kann. Aber lasst uns das Recht zu wählen, lasst uns das ausnutzen, aber vor allem auch das Recht zu beten. Dass wir beten für unser Land, für diese Wahlen,
Aber unsere oberste Gebetsprio sollte immer sein, dass wir um das Kommen und das Hereinbrechen von Gottes Reich beten. Weil das ist Gottes tiefster Wunsch und tiefste Sehnsucht. Durch alle Wirren auch von politischen Schwierigkeiten, von Problemen, möchte Gott sein Reich bauen. Und wir sollten uns nicht fürchten. Wir sollten uns nicht vor Entwicklungen fürchten. Denn was sehen wir gerade? Dieses furchtbare Regime im Iran, was hat Gott daraus gemacht? Tausende und Tausende und Tausende bekehren sich und kommen hinein in sein Reich. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt und wir sollten uns nicht fürchten, sondern wir sollten beten und Gott vertrauen und sagen, Vater, auch durch die Wirren unserer Zeit und gerade auch durch die Erschütterung und die Wirren unserer Zeit, willst du dein Reich bauen, willst du Menschen begegnen, willst du ihnen Geborgenheit, Sicherheit, Orientierung, feste Werte, Zuversicht und Hoffnung geben. Was haben wir das gut als Christen? Und dafür dürfen wir beten in dieser ganzen Predigtreihe, dass sein Reich kommt, dass Gott einbricht in der Kraft seines Heiligen Geistes, dass Bedrückung verschwindet, dass Angst verschwindet, dass wir sagen, wir haben eine frohe Botschaft. Gott ist König. Gott hat sein Königreich aufgerichtet. Bei ihm gibt es Vergebung, gibt es Freude, gibt es Heilung, Rettung und ewiges Leben. Amen. Wir haben uns so verabredet im Vorbereitungsteam, dass wir euch immer eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Ist ja nicht nur in der Schule, sondern muss man ja auch was tun. Sind wir nicht in der Schule, aber ich glaube, wir sind in der Gebetsschule von Jesus. Und ich möchte dich einladen und das steht auch auf den Zetteln, die ich für euch ausgearbeitet habe, zu mitnehmen bitte für die Einzelnen oder auch für die Hauskreise. Schau doch mal, dass du in dieser kommenden Woche bis zu nächsten Sonntag, wo wir die nächste Predigt über Gebet haben, dass du dir einen Bereich aussuchst, wo du um das Kommen des Reiches Gottes betest. Das können ja unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht betest du für einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, weil darum geht es ja letztendlich, dass Menschen gerettet werden, dass du für einen Menschen betest jeden Tag und wenn es kurz ist, Vater, begegne ihm. Jesus, offenbare dich dieser Person. Oder du betest für einen Bereich, vielleicht für deinen Hauskreis oder einen Dienst in der Gemeinde, also irgendetwas, ein Bereich in der Gemeinde, wo du sagst, Vater, dein Reich komme. Komm mehr mit diesem Gebetsgeist, komm mehr mit deiner Kraft, komm mehr mit Offenbarung, was immer es ist. Oder vielleicht hast du es auf dem Herzen und dafür möchte ich eigentlich uns alle einladen, dass wir jeden Tag wenigstens einmal kurz für die Wahlen beten. Und dass du, wenn du zum Beispiel an den Plakaten vorbeikommst, hatte Bendix jetzt die Idee, habe ich auch schon mal angewöhnt, einfach egal, ich segne einfach die einzelnen Politiker, wen einen auch da immer anguckt, mit welchen Slogans. Wir dürfen Segnende sein, Segnende im Vertrauen, dass Gott sich kümmert. Du darfst auch die Politiker segnen, für die du gar nicht bist übrigens. Das ist Gottes Wort. Wir sollen für alle Politiker, alle Regierenden beten. Okay, ihr Lieben. Diese Aufgabe gebe ich euch einfach mal mit und ich würde gerne einmal noch kurz für und mit uns allen beten. Vielleicht hast du dich schon entschieden, wofür du beten willst, dann mach das einfach vor Gott jetzt fest. Ja, Jesus, was sollen wir sagen? In allem bist du unser unerreichtes Vorbild. Unsere Inspiration, unsere Ermutigung, Jesus, du warst ein Beter auf dieser Erde und wir wollen von dir lernen, so wie die Jünger damals gesagt haben, Jesus, lehre uns beten und du hast ihnen dieses wunderbare Gebet gezeigt, wir dürfen jederzeit zu dir kommen, unserem himmlischen Papa und wir bitten dich, Vater, heute gemeinsam, komm du, komm mit deinem Reich, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, so in unserem persönlichen Leben, im Leben dieser Gemeinde. Wir wollen immer mehr Licht und Salz sein, Herr. Gerade in dieser Zeit wollen wir Jesus, deine Liebe, deine Zuversicht, deine Hoffnung weitertragen. Danke, Herr, dass du so viel Segen auf Gebet legst und mach uns immer mehr zu einer betenden Gemeinde, Herr. Du hast gesagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, Jesus. Wir geben dir ja unsere Gemeinde hin und bitten dich, Heiliger Geist, komm. Füll du unsere Herzen, füll du unsere Bereiche, unsere Teams, unsere Aufgaben. immer mehr mit der Herrlichkeit deines Reiches, deiner Kraft, mit deiner Salbung, Herr. Dass letztendlich viele, 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 viele Menschen, die dich noch nicht kennen, Jesus Christus erkennen. Du bist hier in unserer Mitte, unser König, und dir allein gebührt alle Ehre. Amen.